Über Jahre hinweg legte die Frau, über die wir heute sprechen, Feuer in den Wohnhäusern, in denen sie mit ihrer Familie lebte. Es kam zu einem Millionenschaden. Tatort diesmal Emden. Doch wenn ihr jetzt denkt, dass es ihr darum ging, Geld von einer Versicherung zu bekommen, dann täuscht ihr euch. Denn was diesen Fall so speziell macht, ihr ging es nie ums Geld, sondern um Aufmerksamkeit. Wie man das genau verstehen muss, das klären wir jetzt in der neuen Folge Tatort Nordwesten. Mein Name ist Julian Reusch und bei mir zu Gast ist Elisabeth Ahrens, Redaktionsleitung der Emder Zeitung. Moin Elisabeth, schön, dass du da bist.
Hallo Julian, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Bevor wir mit der Folge starten, will ich noch einmal an dieser Stelle auf das True Crime Magazin Tatort Nordwesten hinweisen. Das gibt es inzwischen im Nordwest-Shop und in allen Geschäftsstellen der NWZ zu kaufen. Wir haben exklusiv recherchierte Geschichten darin für euch. Passend zum Titelthema Clan-Kriminalität im Nordwesten haben die Kolleginnen und Kollegen beispielsweise mit einem Aussteiger gesprochen, der erzählt, wie das System Clans von innen funktioniert und wie man darin auch aufsteigen kann. Das fand ich extrem spannend zu lesen und das gedruckte Magazin kostet 7,90 Euro. Abonnentinnen und Abonnenten der NWZ bekommen 1 Euro Rabatt. Die digitale Version gibt es für 5,90 Euro. Den Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, nun kommen wir aber wieder zu unserem Fall zurück. Du bist durch einen Einsatz am 8. Juli 2022 auf diesen ganzen Fall aufmerksam geworden. Magst du mal erzählen, was da genau passiert ist?
Es war ein Sommerabend und ein Freitag. Ich war von meiner Woche ziemlich geschafft und froh, dass ich endlich Wochenende hatte. Und dann ging auf einmal mein Telefon und die Feuerwehr rief mich an und sagte, hier brennt's im Taxusweg in Emden im Stadtteil Borsum. Und während ich auf dem Weg war zum Brandgeschehen, kriegte ich auch schon die ersten WhatsApp-Nachrichten von Kollegen, die mir Fotos schickten und den Hinweis, hey, da brennt's und das ist was Großes. Und als ich dann da ankam, da schlugen auch schon die Flammen aus dem Dach.
Das war wirklich ein sehr großer Brand, ne? Also könnt schon mal vorwegnehmen, der Dachstuhl hat, ich glaube 90% waren am Ende zerstört. Wie war dann der Eindruck, als du da ankamst? Wie weit waren die Löscharbeiten? Wie viel Feuerwehr war eigentlich da?
Ich bin dann hingefahren und das ist im Stadtteil Borsum, wie gesagt. Und drumherum ist ein Wohngebiet. Der Taxusweg ist eine Einbahnstraße. Entsprechend, weil es Freitagabend war, tolles Wetter. Eigentlich so ein Abend, wo man sich in den Garten setzt, standen auch sehr, sehr viele Menschen auf den Straßen und guckten schon, was ist da los. Und ich kam an und es war wirklich die gesamte Feuerwehr aus Emden vor Ort. Und nicht nur die freiwillige Feuerwehr und die hauptberufliche Wachbereitschaft, sondern auch die Werksfeuerwehr von VW. Was sehr ungewöhnlich ist, dass ein Vollalarm ausgelöst wird. Das macht auch schon die Dimension deutlich. Es ist ein Mehrparteienhaus mit 28 Wohnungen und über 40 Bewohnern. Und von daher war es entsprechend großes angelegtes Szenario, das mich da erwartete.
Diese Personen mussten natürlich auch erstmal evakuiert werden. Die mussten alle raus aus ihren Wohnungen. Und nochmal zum Taxusweg. Ich kenne die natürlich jetzt auch nicht. Ich komme nicht aus Emden. Direkt da angrenzend war, glaube ich, auch noch eine Pflegeeinrichtung oder sowas in der Art, ne?
Genau, richtig. In direkter Nachbarschaft sind nicht nur Wohnungen, Wohnhäuser von Einfamilien, sondern eben auch Mehrparteienhäuser. Und dann ist da auch eine Pflegeeinrichtung in direkter Nachbarschaft. Und die musste im Zuge dieses Brandgeschehens eben auch evakuiert werden.
Relativ viel Aufregung, viel Arbeit da vor Ort. Erzähl mal, wie es dann weiterlief. Also das Feuer brannte, die Feuerwehr hat gelöscht. Wie hast du dann den restlichen Verlauf noch wahrgenommen?
Da war natürlich sehr viel Aufregung. Es waren viele Nachbarn, die dort vor Ort noch waren. Also 42 Menschen leben in dem Haus oder lebten zu dem Zeitpunkt in dem Haus. 36 waren an dem Abend im Haus vor Ort. Dann war es eben so, dass die alle da ja natürlich sehr aufgeregt rumstanden oder viele von denen. Und die ganze Nachbarschaft eben auch auf der Straße war. Und dann musste die Feuerwehr eben im Zuge dieses großen Brandes, weil da auch eine extreme Rauchentwicklung war, das Nachbargebäude evakuieren.
Da können wir auch schon mal vielleicht ein bisschen vorweggreifen. Wir sagten es schon, es war eine Pflegeeinrichtung und da kam es auch zu einer Art Tragödie, kann man sagen dann, ne?
Genau, ich war ja vor Ort und habe mitbekommen, so wie die Feuerwehrleute miteinander kommunizierten und ich merkte, da ist irgendwas los, wie man so manchmal so Untertöne mitbekommt und es war dann irgendwann klar, okay, da hat es irgendeinen schlimmen Fall gegeben in der Pflegeeinrichtung und wie sich später herausstellte, ist eine 73-jährige Bewohnerin kollabiert im Zuge dieser Evakuierung und musste noch vor Ort reanimiert werden. Sie konnte dann noch ins Klinikum gebracht werden, aber ist da dann gestorben. Also es war leider eine Tragödie, die sich da ereignet hat.
Sie ist im Zuge dessen verstorben, sie hat Panik bekommen, du hast es gesagt. Darüber hinaus jetzt mal wieder weg von der Pflegeeinrichtung, sondern in dem Haus, wo der Brand selber war, gab es, glaube ich, auch noch eine ältere Dame, die auch noch eine Rauchgasvergiftung auch noch erlebt hat, ne?
Erst vor Ort hieß es, das wäre ein älterer Mann gewesen, aber es war dann tatsächlich eine über 90-jährige Bewohnerin, die auch mit einer Rauchgasvergiftung in die Klinik gekommen ist. Und eine schöne Randgeschichte, ich habe da im Zuge dieses Falls auch so einen jungen Feuerwehrmann kennengelernt, der hatte gerade ein paar Wochen vorher seinen Eid abgelegt und war jetzt als Aktiver dort vor Ort. Natürlich mit 16 Jahren ist man noch nicht so, dass man mit rein kann ins Brandgeschehen, aber der hat von den Atemschutzträgern immer die Tiere, die Haustiere in Empfang genommen und konnte mehrere Katzen und ich glaube Kaninchen retten und war sehr beschäftigt.
Sehr schön, dass auch solche Leute hier ihre Erwähnung finden, auf jeden Fall. Das Feuer wurde dann ja irgendwann gelöscht. Ging man da von Brandstiftung aus? Wir hatten es im Intro jetzt schon gesagt, es geht am Ende um Brandstiftung. Oder was war dann so die Fakten, die eigentlich klar waren zu dem Zeitpunkt?
Ja, die Feuerwehr hat mehr als 10 Stunden dort vor Ort gelöscht. Also tatsächlich von abends 21 Uhr bis zum nächsten Morgen 7.30 Uhr haben die gelöscht. Und was ich so vor Ort wahrgenommen habe, auch im Gespräch mit Nachbarn, da erzählte mir jemand, Mensch, in den vergangenen Tagen hat es hier schon irgendwie so Stromschwankungen gegeben, der Kühlschrank sei ausgefallen, der Fernseher hätte nicht richtig funktioniert und da war so meine erste Vermutung, Mensch, das könnte irgendwie ein technischer Defekt gewesen sein, das erlebt man ja häufiger mal. Von Brandstiftung war dort vor Ort jetzt erstmal noch keine Rede.
Genau, liegt natürlich auch nahe, wenn du solche Berichte dann von den Bewohnern selber bekommst. Was ist denn aus den Bewohnern geworden, die die Wohnung verlassen mussten?
Ja, da hieß es dann am Abend erstmal, die kommen in einer Turnhalle in der Oberschule unter. Das ist dann tatsächlich nicht der Fall gewesen. Die sind da zwar versorgt worden, aber die sind dann in Hotelzimmern oder Ferienwohnungen bei Freunden und Familie untergekommen. Aber die mussten im Zuge natürlich des Brandes dann ihre Wohnungen verlassen. Also die mussten tatsächlich alle ihre Wohnungen räumen. Das war dann am Anfang auch erstmal nicht klar, ne? Das Haus wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat das beschlagnahmt und dann haben sie gesagt, okay, die können da wahrscheinlich dann zum nächsten Wochenende wieder rein. Und das Ganze zog sich dann so ein bisschen hin und am Ende hieß es, ja, ihr könnt rein und kurz eure Sachen da rausholen, aber ihr müsst es räumen bis Mitte August, weil das ganze Gebäude muss kernsaniert werden. Und die sind dann auch tatsächlich dauerhaft ausgezogen und kamen dann nicht wieder in ihre Wohnung zunächst rein. Ja, was dann noch der Fall war, ich habe dann auch mit der Hausverwaltung, die das Haus betreute, gesprochen und die haben gesagt, okay, ja, wir bauen das wieder auf jeden Fall. Und die Schwierigkeit war dann erstmal dieses Dach zu schließen, weil, wie gesagt, 90% waren zerstört worden durchs Feuer. Und dann kam hinzu, dass damals die Baubranche noch boomte. Das heißt, Handwerker zu bekommen und auch Material war nicht ganz so einfach. Und es hat sich ewig hingezogen, dass die überhaupt mit den Renovierungsarbeiten starten konnten. Auch mussten die erstmal das ganze Gebäude trockenlegen. Also da mussten dann, glaube ich, die Bautrockner mehrere Wochen lang ordentlich arbeiten, damit da die Feuchtigkeit aus dem ganzen Gebäude rausgezogen wird. Und das ganze Haus sollte im Sommer des vergangenen Jahres, also 2023, dann wieder bewohnbar gemacht werden. Zwischendurch war klar, okay, also erst hieß es, alle Bewohner gehen zurück in ihre Wohnungen. Aber das kann man sich ja selbst vorstellen, wenn man ein Jahr lang nicht in seine Wohnung zurück kann. Dann guckt man auch, was macht man übergangsmäßig. Und viele wollten dann nicht in kurzer Zeit noch einen zweiten Umzug auf sich nehmen. Und einige sind dann auch abgesprungen. Ich denke, der eine oder andere wird auch zurück in sein ursprüngliches Zuhause gezogen sein.
Was wir vielleicht noch kurz an der Stelle erwähnen, es gab ja auch einen immensen Sachschaden, der ging in die Millionen. Wie viel waren es?
1,5 Millionen waren es dann letztlich, also 90% des Dachs, du hast es gerade schon gesagt, sind zerstört worden. Aber der Schaden ist vor allem auch entstanden durch das viele Löschwasser, weil kann man sich vorstellen, wenn die Feuerwehr da 10 Stunden lang löscht, wie viel Wasser da durchgeht. Und das Ganze ist zwar im oberen Bereich ausgebrochen, das Feuer ist aber komplett das Haus zerstört worden, weil das Wasser bis nach unten durchgelaufen ist.
Da sprechen wir über eine Kernsanierung, ganz klar am Ende. Wir haben ja auch schon gesagt, natürlich wurde dann auch ermittelt eine Zeit lang, aber wann kam denn irgendwann das Thema auf, dass es womöglich doch kein technischer Defekt war?
Also am Anfang war es dann so, die Brandermittler, das heißt es ja immer, ne, die nehmen ihre Arbeit auf und das sollte ziemlich schnell geschehen. Das hat sich dann ein bisschen verzögert, weil da eben auch so viel Schutt irgendwie in dem Haus war, sodass die nicht sofort rein konnten. Das hat sich alles ein bisschen hingezogen und trotzdem war es dann tatsächlich so, dass nach schon einem Monat, also nach 4 Wochen im August, Mitte August war klar, da ist Brandstiftung wohl die Ursache gewesen und das war natürlich dann nochmal so ein Schock auch für alle Beteiligten.
Was wirklich extrem schnell ist für so ein, also für so eine Einschätzung. Normalerweise dauern solche Gutachten etwas länger, kann man sagen. Jetzt wissen wir oder wusste man relativ schnell dann nach einem Monat, okay, hier hat Brandstiftung stattgefunden. Die Polizei hat natürlich dann noch weiter ermittelt und in dem Zuge wurden dann ja auch die Bewohnerinnen und Bewohner befragt. Und da ist man dann ja irgendwann einer Person so ein bisschen auf die Schliche gekommen, kann man so sagen, oder in den Fokus gesetzt worden.
Es war dann ziemlich schnell klar, dass das wohl eine Frau gewesen sein soll, die den Brand gelegt haben soll. Und da werden wir später sicher auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Aber diese Frau war wohl schon früher mal in Häusern, also vielleicht das schon mal vorweg. Sie war Bewohnerin des Hauses und sie hatte früher schon mal in Häusern gelebt, in denen es auch zu Bränden gekommen ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Polizei es gemacht hat, aber meine Vermutung wäre, dass das tatsächlich dann auch dazu geführt hat, warum diese Frau erstmal vernommen wurde.
Die hat man sich dann etwas genauer angeschaut, kann man vielleicht am Anfang so sagen, sie wurde vernommen. Aber irgendwann, ein bisschen später wieder, ist sie dann auch tatsächlich in U-Haft gekommen.
Das war dann im Herbst, im Dezember, da habe ich dann nochmal mit der Staatsanwaltschaft telefoniert und dann war klar, okay, ja, die Frau sitzt jetzt in Untersuchungshaft und es wird auch zur Anklage kommen. Und das war dann auch ziemlich schnell der Fall.
Jetzt haben wir ganz oft über diese Frau gesprochen, jetzt müssen wir etwas mehr über sie erfahren. Erzähl doch mal, was über sie bekannt ist oder war.
Ja, sie war Bewohnerin des Hauses im Taxusweg und hat dort mit ihrem Mann und ihrem Sohn, einem Jugendlichen, zusammen gelebt. Und sie war zum Zeitpunkt, als das Ganze bekannt wurde, 50 Jahre alt und lebte in zweiter Ehe mit ihrem Mann. Sie war viele Jahre vorher schon mal verheiratet gewesen und hatte sich von ihrem ersten Mann getrennt aufgrund von häuslicher Gewalt, die sie dort erfahren hat in dieser Beziehung und hatte noch eine Tochter. Vielleicht noch wichtig für sie, sie ist nach der 9. Klasse bereits von der Schule abgegangen, hat ohne Abschluss quasi die Schule beendet und dann später eine Ausbildung begonnen zur Baumetallmalerin. Aber auch die hat sie abgebrochen, weil sie nach 6 Monaten schwanger geworden ist mit ihrer Tochter eben und hatte dann weder einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung. Und was uns auch bekannt ist, das wurde dann im Zuge des Verfahrens deutlich, dass sie keine psychischen Erkrankungen hat und auch keine Persönlichkeitsstörung. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, es lag keine Suchterkrankung vor.
Kein Drogen, kein Alkohol, sowas alles, davon hat sie die Finger gelassen. Sie hat als Hausfrau und Mutter dann gelebt. Was weiß man denn über ihren Mann und ihren Sohn? Kurze Werbung. Werbung Ende.
Man weiß nicht so richtig viel über ihren Mann und ihren Sohn, aber das, was man weiß, was sie später auch ausgesagt hat, ist, dass die sehr, sehr gerne und sehr viel gezockt haben an der PlayStation.
Und ich hatte das ja auch in der Einleitung gesagt, ihr ging es nicht um Geld, sondern am Ende auch so ein bisschen um Aufmerksamkeit, weil sie hat sich ja vernachlässigt gefühlt, kann man so sagen.
Genau das. Und das war das, was auch so schockierend war in dem Fall.
Und du hast es auch schon mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass sie ja auch schon in anderen Wohnungen in Emden gelebt hat, wo es auch schon zu Feuern kam. Da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen durchgehen. Was ist dazu bekannt?
Also sie hat bereits 2019 in einer Wohnung in der Emder Innenstadt in der Großen Straße gelebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Und auch da ist es zu einem Feuer gekommen. Das war im Oktober, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, es war Oktober, ist korrekt, ja.
Oktober 2019 und dort ist es im Dachgeschoss zum Feuer in einer leerstehenden Wohnung gekommen. Was wir wissen ist, dass dort Babykleidung entzündet wurde. Das wurde dann später auch klargestellt, dass sie diese Babykleidung, die lag in einem Karton, angezündet hat. Das ist dann entdeckt worden von einem anderen Nachbarn. Also es waren auch wieder ein Mehrparteienhaus, nicht ganz so groß wie im Taxusweg. Ich glaube, es waren 4 Parteien, die dort lebten. Aber der Nachbar hat das dann entdeckt und es wurde gelöscht. Und dann hatten sich Glutnester gebildet in einem darunter befindlichen Karton oder wie es auch immer war. Auf jeden Fall waren da so Teppichfliesen, die sind dann auch in Brand geraten und die Feuerwehr musste anrücken. Und dann war das Tragische daran, dass das Feuer an sich schnell gelöscht war, aber während des Einsatzes ist ein Schlauch geplatzt und die Wohnungen wurden halt durch das Löschwasser auch dort in Mitleidenschaft gezogen. Und es entstand dort allein schon ein Schaden von über 37.000 Euro.
Ja, man muss sagen, also das Feuer war natürlich auch schlimm, aber es hat man relativ schnell ja unter Kontrolle bekommen. Das Schlimmere war eigentlich das viele Wasser, was ausgetreten ist, was dann für den Schaden gesorgt hat.
Auf jeden Fall war das Feuer natürlich auch sehr, sehr schlimm. Ja, das möchte ich jetzt hier nicht in Abrede stellen. Nein, genau. Aber am Ende war dann das Wasser das, was...
Da wurde natürlich auch schon ermittelt von der Polizei. Und hier, finde ich, kommt es auch nochmal zu einem wichtigen Punkt. Denn da hat man ja nicht sie im Fokus gehabt, sondern eine andere Person.
Da ist ihr Sohn tatsächlich in Verdacht geraten, dass er das Feuer gelegt haben könnte. Und es ist dann auch zur Anklage gekommen, aber da hat das Amtsgericht in Emden dann am Ende das Verfahren nicht eröffnet, weil wohl nicht genug Beweise vorlagen.
Zu Recht nicht eröffnet, weil er war es nicht. Das wurde dann später auch nochmal ermittelt, dass es auch ihr zuzuschreiben ist. Aber du sagtest, es war ja nicht nur dieser eine Brand im Oktober, sondern es gab auch noch andere Brände.
Genau, sie ist dann umgezogen mit ihrer Familie und in die Straße hinter dem Rahmen. Das ist auch in der Emder Innenstadt und auch wieder ein Haus mit mehreren Wohnparteien. Und dort ist es im Keller gleich dreimal zu Bränden gekommen. Zwei sind quasi im Versuch erstickt. Da ist es dann letztlich nicht zu einem Ausbruch des Feuers gekommen. Aber im April 2021 hat es auch dort dann gebrannt im Keller. Und da hat sie dann auch wohl wieder Kartons angezündet. Ja, und die Feuerwehr ist angerückt, tatsächlich alarmiert durch Passanten, die da Feuer aus dem Kellerfenster haben schlagen sehen. Und die haben die Feuerwehr alarmiert und die haben es abgelöscht.
Was wir vielleicht auch an dieser Stelle sagen können, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Taxusweg quasi, war sie aber nicht verurteilt. Also für diese ganzen Brände war sie jetzt ja erstmal noch nicht irgendwie im Mittelpunkt gewesen.
Genau, es scheint so, dass sie immer nur als Opfer dort in Erscheinung getreten ist, aber nicht als Täterin.
So, und das ist auch ein guter Stichpunkt mit dem Opfer, denn wir müssen auch, finde ich, langsam mal über ihr Motiv sprechen. Warum hat sie immer wieder Feuer gelegt?
Ja, wir haben es ja vorhin schon gehört, ihr Mann und ihr Sohn haben viel an der PlayStation gehangen und genau das hat sie später vor Gericht auch ausgesagt. Sie wollte Aufmerksamkeit und die hat sie bekommen, wenn sie eben diese Feuer gelegt hat. Dann war sie auf einmal in der Opferrolle, hat Aufmerksamkeit bekommen, nicht nur durch Mann und Sohn, sondern allgemein. Und das hat ihr gut gefallen, muss man leider wohl so sagen.
Das klingt echt, finde ich, extrem absurd, wenn ich das einfach mal so sagen darf, aus natürlich so unserer Perspektive. Ne? Man legt ein Feuer, man bringt damit ja auch andere Menschen in Gefahr. War ihr das bewusst, dass sie da auch andere Menschen irgendwie... ja, im schlimmsten Fall zu Tode kommen können?
Das ist eine gute Frage. Also am Ende hat das Gericht gesagt, sie hat es wissentlich in Kauf genommen. Und ja, da waren ja Mitbewohner in den Häusern. Es waren ja keine Einfamilienhäuser. Es war auch immer ihre Familie vor Ort. Also von daher muss man da schon sagen, ja, in gewisser Weise wird es ihr bewusst gewesen sein, weil ansonsten, warum sollte ich das machen, um dann die Aufmerksamkeit zu bekommen? Ne? Aber es sind halt von mir nur Vermutungen.
Ja, genau, das kann man jetzt nicht belegen, stimmt. Was sie dann ja auch nochmal zur Vorgehensweise, sie hat ja, wie du schon sagst, mit dem Karton und der Babykleidung zum Beispiel ist angezündet. Und was hat sie danach gemacht? Sie ist dann einfach wieder in ihre Wohnung auch zurückgegangen, ne, als das dann entzündet worden ist.
Genau, sie ist einfach wieder zurück, ich stelle es mir so vor, zurück auf die Couch und hat mal geguckt, was passiert, weil die Brände ja auch in der Regel nicht von ihr gemeldet wurden, genau, sondern das, tatsächlich bei dem ersten Fall in der Innenstadt hat es der Nachbar abgelöscht, beim zweiten Fall waren es Passanten, die es gemeldet haben und im dritten Fall, da kann ich nicht genau sagen, wer dann den Notruf gewählt hat, aber auch dort hat sie später geschildert, dass sie zurück in die Wohnung gegangen ist.
Genau, sie hat quasi... so stelle ich es mir vor, darauf gewartet, dass irgendjemand das Feuer entdeckt, alle werden evakuiert und dann vielleicht auch, du sagtest mit der Opferrolle, sie ist wieder Teil einer Gemeinschaft, die das Gleiche erlebt haben. So würde ich es mir jetzt herleiten, auch ohne dafür Beweise zu haben. Wie hat sie sich denn, als sie in der U-Haft war, gegenüber der Polizei verhalten? Hat sie die Taten da schon zugegeben oder wie war das?
Also letztlich hat sie die Tat, den Taxuswegbrand, erst vor Gericht tatsächlich gestanden und vorher der Polizei da nicht gesagt, hey, ich war's und das waren meine Gründe, sondern das ist wohl erst vor Gericht passiert.
Dann kam der Prozess, der startete im März 2020. 23 vor dem Landgericht Aurich, wo sie dann auch ihr Geständnis abgelegt hat. Du hattest dann ja auch Kontakt mit einer Gerichtsreporterin aus eurem Haus von der Emder Zeitung. Was hat die dir erzählt, als sie sich bei dir gemeldet hat?
Die rief mich an und sagte, ja, hier ist gerade der Auftakt, ne, in der Pause, und hat mir schon mal so ein paar erste Infos gegeben. Da kommt heute noch was Größeres, rechne damit. Und das war dann tatsächlich so ein bisschen das Schockierende, dass die Frau gesagt hat, ja, es ging mir um Aufmerksamkeit. Es ging mir um die Aufmerksamkeit von meinem Mann und meinem Sohn. Ich habe mich sonst nicht wahrgenommen gefühlt.
Das ist ja auch, also es ging ja alles, hat mit diesem Zocken zu tun, mit dieser Playstation. Und da ist doch die naheliegende Antwort, ja, warum hat sie nicht einfach diese Playstation aus der Wohnung verbannt?
Ja, die Frage hat auch der Richter dann gestellt, und da hat sie gesagt, sie hatte Angst vor den Konsequenzen, die das haben könnte für sie. Und ich kann mir das nur so erklären, dass das mit ihrer Gewalterfahrung zu tun hatte, die sie früher schon mal gemacht hat.
Aus erster Ehe quasi. Mhm.
Genau, da, das hatte sie ja auch gesagt, dass sie sich da von ihrem Mann getrennt hat, weil sie eben häusliche Gewalt erfahren hat. Und wahrscheinlich hat sie vermutet, dass ihr dann auch irgendwie sowas in der Art droht.
Bei diesem Fall oder vor dem Gericht ging es ja um diese Brandstiftung. Wir hatten jetzt eingangs ja auch gesagt, dass im Zuge dieses Brandes im Taxusweg ja auch bei der Pflegeeinrichtung eine Frau ums Leben gekommen ist. Spielte das eigentlich auch in das Urteil mit rein?
Am Ende nicht. Und das ist eben auch so ein bisschen das Bittere an dieser ganzen Geschichte. Bereits am Anfang, noch an dem Wochenende, wo der Brand war, hieß es vor Ort von der Polizei, dass das wahrscheinlich nicht im Zusammenhang steht. Und das war aber lange Zeit strittig, ob das so ist oder ob nicht.
Wie ist das ganze Thema denn angekommen? Weil ich glaube, da hatte ja sich auch dann die Tochter der Toten dann noch ganz öffentlich auch zu Wort gemeldet, ne?
Die Hinterbliebene, also die Tochter der gestorbenen Pflegebewohnerin, hat sich gemeldet, hat sich bereits bei Facebook, da ist die sehr aktiv gewesen, und hatte da schon gesagt, hey, die Tote ist meine Mutter, und hatte dann auch Kontakt mit uns aufgenommen, weil sie das gar nicht fassen konnte. Die hat den Prozess natürlich auch verfolgt und hatte gehofft, dass da jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Und für die war das sehr dramatisch, dann mitzubekommen, das wird auf jeden Fall nicht ins Urteil einfließen. Das ist eben rechtlich nicht nachweisbar, dass der Brand und der Tod im Zusammenhang stehen.
Direkten Zusammenhang, das konnte man quasi nicht herstellen, diese Verbindung.
Genau.
Damit wurde das quasi nicht mit einbezogen. Trotzdem ist natürlich am Ende ein Urteil gefallen. Was hat sie denn für eine Strafe bekommen am Ende, die Brandstifterin?
Also sie hat am Ende dann eine Strafe von 7 Jahren bekommen, und das Ganze war aber so, dass sich das zusammengesetzt hat aus verschiedenen Strafen. Also das Gericht hatte gesagt, okay, für den Brand in der Innenstadt, in der großen Straße, sollte sie schon für über 2 Jahre ins Gefängnis. Dann die 3 Brände in der Straße hinter dem Rahmen, da ist tatsächlich nur ein Brand, da wo es wirklich zum Feuer gekommen ist, mit in das Urteil eingeflossen. Die anderen beiden Verfahren wurden eingestellt, und für den Taxusweg hatte man 6 Jahre angesetzt, und am Ende ist es dann dazu gekommen, dass man auf 7 Jahre sich verständigt hatte. Der Grund dafür, dass es dann auf 7 Jahre rausgelaufen ist, lag auch daran, dass die Frau keine Vorstrafen hatte, dass sie ein vollständiges Geständnis abgelegt hat gleich zu Beginn des Prozesses und sich entschuldigt hat und auch aufrichtige Reue gezeigt hat.
Ist im Laufe des Prozesses eigentlich auch die Frage beantwortet worden, wie sie bei dem Brand im Taxusweg, also beim größten Brand, vorgegangen ist?
Ja, also es war dann tatsächlich so, dass der Ehemann mal wieder Playstation gespielt hat, und die Täterin hat sich dann den Schlüssel einer Brandschutztür für den Dachboden genommen vom Schlüsselbord und ist hoch, also dieser Schlüssel befand sich da bei denen in der Wohnung und ist auf den Dachboden hoch, und dort war ein unverschlossener Abstellraum von einem Nachbarn, und dort hat sie dann wieder rumgezündelt, und tatsächlich was genau angesteckt wurde, das ist tatsächlich nie klar geäußert worden, aber irgendwas, was dann zu diesem verheerenden Feuer geführt hat.
Auch wieder was leicht entzündlich war. Ich glaube, es hieß im Urteil dann auch, ganz häufig hat sie es halt wirklich mit einem Feuerzeug gemacht. Also sie hat jetzt keine große Wissenschaft draus gemacht, sondern...
Genau, sie hat immer mit einem Feuerzeug irgendwie rumgezündelt und meistens mit irgendwelchem Karton oder Kleidungsstücken. So war es zumindest bei den anderen beiden Bränden zuvor gewesen, beziehungsweise bei den anderen 4 Bränden, muss man sagen.
Genau. Was dann auch nochmal rauskam, was man noch erwähnen kann, sie wurde auch nicht als pathologische Brandstifterin oder so gesehen. Also sie hat jetzt keine Faszination fürs Thema Feuer, sondern wir hatten es jetzt häufig gesagt, mit der Opferrolle. Und da, finde ich, gab es auch noch eine ganz kuriose, ich glaube, hat ein Sachverständiger noch eine ganz kuriose Beobachtung gemacht.
Dass sich die Täterin tatsächlich ganz wohl gefühlt haben soll in der U-Haft schon, weil sie auf einmal ein Teil einer Gemeinschaft war. Und das hat er dann auch vor Gericht so ausgesagt. Und das zeigt ja nochmal wieder, worum es ihr eigentlich ging, ne? Diese Aufmerksamkeit.
Absolut. Und dann war ja nicht nur diese 7 Jahre Haftstrafe, sondern es spielte auch noch zum Urteil mit rein, dass es auch noch eine Sozialtherapie veranlasst wurde.
Am Ende muss sie sich damit nochmal auseinandersetzen, dass man so keine Konflikte lösen kann, beziehungsweise dass man so auch keine Aufmerksamkeit bekommen kann. Und wie man damit umgeht, wenn dann der Ehemann und der Sohn lieber PlayStation spielen, anstatt sich mit ihr zu beschäftigen.
Genau, und sollte es nochmal zu einer Brandstiftung bei ihr kommen, droht dann wirklich auch Sicherheitsverwahrung, kann man vielleicht auch nochmal anmerken. Liebe Elisabeth, vielen Dank, dass du uns diesen Fall heute mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei der neuen Folge Tatort Nordwesten. Eine kleine Bitte, wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt ihm doch gern bei der Podcast-Plattform eurer Wahl und empfehlt ihn euren Freundinnen und Freunden, damit wir vielleicht noch ein paar mehr Menschen erreichen können. Da wären wir sehr, sehr dankbar. Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.